Microsoft zahlt, Alphabet zahlt, der Zuckerberg zahlt,
Apple zahlt.
Wo Zinssenkung,
sage ich nur. Wo Stocks und Kryptowährung to the moon?
Ich möchte dem Thomas gratulieren, denn mir war gar nicht bewusst, mit was für einem vermögenden Menschen ich hier da sitze.
Ja, Vonovia hat einen guten Deal gemacht mit der Stadt Berlin. Die Stadt Berlin hat 700 Millionen ausgegeben.
Hier, da musst du noch auskennen. Einen Börsengang haben wir diese Woche gehabt. Zweitgrößter Börsengang in Europa dieses Jahr. Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge des Marktgeflüster-Podcasts. Völlig random macht es heute ich, obwohl er trotzdem hier ist.
Also ich bin gerade sprachlos, weil ich habe mich ja vorbereitet und wollte eigentlich vorstellen. Aber okay, danke für die Einladung.
Das war es eigentlich schon. Also ganz ungewohnt, dass ich das mache und dass hier nicht Markus dann plötzlich da sitzt. Ich sehe aber Markus im Publikum sitzen, einer unserer treuesten Hörer.
Also wenn einer von uns umfällt, dann haben wir ein Backup heute ausnahmsweise mit am Start. Sehr gut. Wie hast du die Invest empfunden bisher, Herr Holger?
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von der Invest.
Ja, warum?
Früher war es so, wenn man unten reinkam, dann waren gleich die hochseriösen Stände wie irgendwie die Zierfisch AG oder sonst was da und haben irgendwie ihre Anleihen verkauft.
Der Walk of Shame.
Der Walk of Shame, genau. Ja. Also ja. Gegen diese Menschen gab es auch Warnungen von der BaFin, die ein paar Stände weiter stand. Das war ziemlich awkward immer und fand ich eigentlich ganz nice, aber die sind alle weg. Sind alle weg.
Ja. Macht die BaFin doch einen guten Job vielleicht?
Mag sein.
Ja. Sehr gut.
Aber wie findest du es?
Ich finde es, ich war jetzt 3 Jahre nicht da, also ich bin positiv überrascht. Es sind auf jeden Fall viele, viele neue Gesichter dabei und es ist jünger geworden. Also ich glaube, hier der Vortragsraum repräsentiert irgendwie nicht, was man sonst so auf der Invest sieht. Also ich bin sehr happy, ja.
Du meinst, weil die Leute so alt hier sind, oder?
Genau, ja, das war mein Punkt.
Aber irgendwas hatte ich gerade ganz, ganz Tolles. Das ist der Witz des Jahrhunderts, den muss ich jetzt bringen. Und jetzt habe ich ihn vergessen. Weil das Problem ist, ich befürchte, dass diese Aufnahme so ultimativ cringe wird.
Ja.
Markus und ich haben ja schon mal einen Live-Podcast gemacht in Luxemburg damals, vor so Private-Equity-Leuten, wo ich so Witze über Private-Equity gemacht habe und niemand gelacht hat.
Ja.
Deswegen habe ich irgendwie die Angst, dass es hier auch so wird.
Ja, ich habe auch schon Witze.
Sagt doch keiner, schau.
Ich hatte auch über Derivate heute Witze gemacht oder die letzten 2 Tage, das hat auch niemand nachvollzogen. Also es war irgendwie komisch. Du weißt den Anlass.
Sollen wir damit starten, oder?
Wir starten damit.
Ich möchte hiermit auch nochmal ganz persönlich dem lieben Thomas gratulieren und das Publikum, das hier sitzt, natürlich jeder, der das jetzt daheim eine Woche später hört, kann sich dem anschließen. Der BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht oder der Bund für strukturierte Wertpapiere, man weiß es nicht so genau, haben Thomas einen Preis für Derivate verliehen. Gratulation, Thomas.
Dankeschön. Danke, Holger. Das liegt mir wirklich am Herzen. Kleine Korrektur an dieser Stelle. Wir wurden als Influencer des Jahres vom Deutschen Derivateverband ausgezeichnet. Und ich finde, das ist ziemlich naheliegend, weil wir bei Finanzos haben sehr viel für die deutsche Derivatekultur in Deutschland getan. Das ist, glaube ich, jedem bekannt, der unseren Content konsumiert. Und ich muss auch hier offen gestehen, das alles ist dank dir zustande gekommen, weil Holger hat sich als Marktgeflüster-Podcast beworben für diesen Preis.
Also ich habe uns beide dort beworben,
aber als Marktgeflüster. Schlussendlich haben wir als Finanzhaus den Preis bekommen, von daher, ja, ich schulde dir das halbe Preisgeld.
Das haben wir alle gehört, nicht, dass es sich am Ende versucht. Wir können das ja vielleicht mit den 400 Dogecoin irgendwie cash settlen. Oder dergleichen.
Genau.
Oder du musst mir es in Dogecoin geben, das fände ich natürlich auch nicht schlecht.
Ja, weiß nicht, kennst du irgendeine Kryptobörse, wo man sowas kaufen kann?
Nee.
Egal, ich auch nicht. Gut.
Kryptobörsen, vor allem hier in Deutschland, gibt es glaube ich auch keine seriösen.
Nee, auch nicht von Börsen oder so.
Nee. Also ich kenne bloß dieses mit dem Tier, wir wollen mal jetzt nicht drüber reden.
Genau.
Das sind wir hier glaube ich am falschen Ort.
Genau.
Wobei Richie den Raum verlassen hat, als wir angefangen haben aufzunehmen. Deswegen könnten wir eigentlich anfangen, drüber zu lästern.
Sehr gut, machen wir.
Ich bin allerdings auch noch aus einem anderen Grund enttäuscht.
Ja.
Wir hatten heute Morgen einen Talk gemeinsam.
Ja.
Und auf dem Weg dahin.
Zusammen Nicht-Sponsor Smart Broker, muss man dazu
sagen. Genau, mit Nicht-Sponsor des Podcasts Smart Broker. Auf dem Weg dahin wollte ich mir unbedingt noch einen Kaffee holen und bin zu verschiedenen Ständen gegangen. Es gibt hier Stände, die Kaffee ausschenken. Mhm. Hatte natürlich nicht im Hinterkopf, dass die Börse Stuttgart für die Finfluencer auch Kaffee ausschenkt. Bin zum ersten Stand hin, da hat es zu lange gedauert, weil die Kaffeemaschine überhitzt. Anscheinend kann man nur 10 Kaffee machen und dann muss man 10 Minuten warten. Und dann bin ich zu einem anderen, zum anderen Stand, weil ich gesagt habe, ich will jetzt mit schon einer richtig schönen Scammer-Tasse da zu dem Talk auftauchen. Und dann wollten die tatsächlich mein Eintrittsticket für die Messe sehen. Anscheinend hatten die Angst, dass sich andere Aussteller versuchen, den Kaffee zu erschnorren. Mhm. Hatte natürlich kein Ticket.
Was du versucht hast, ne?
Was ich versucht habe, richtig.
Muss man offiziell sagen,
aber ich hätte dann Werbung für die Butze gemacht.
Ja.
Dann wollten sie aber, dass ich stattdessen irgendwie meinen Namen abgebe und eine E-Mail-Adresse hinterlege. Habe ich natürlich mit Markus Schmidt-Ott unterschrieben, aber habe keinen Kaffee bekommen. Also ich bin echt enttäuscht ein bisschen.
Ja, okay. Kann passieren.
Bevor es mit der Folge weitergeht, ein paar kurze Worte zu unserem Partner Scalable Capital. Scalable erweitert nicht nur laufend das Produktangebot, sondern fügt auch regelmäßig neue, smarte Features hinzu. Zum einen werden das aktuell die Portfolio-Gruppen, die perfekt sind, um euer Portfolio zu sortieren und so beispielsweise ETFs von Aktien getrennt anzeigen zu lassen. Auf der anderen Seite wäre das der CSV-Export. Im Prime und im Prime Plus Broker könnt ihr aktuell schon über die Webversion, später ist das auch in der App geplant, Transaktionen exportieren. Entweder selektiv ausgewählte oder tatsächlich alle auf einmal. Und wer sich schon immer einen Überblick über die gesetzten Preisalarme gewünscht hat, findet diesen nun in der neuen Preisalarm-Übersicht. Das Ganze könnt ihr jetzt direkt testen und beispielsweise über den Link in den Shownotes downloaden. Jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Werbung Ende.
Aber die ganzen Trading-Sachen, also ich habe mir gestern so ein paar Vorträge angeschaut, wo, also ich nenne das immer finanzielle Gemälde in den Charts, das gibt es immer noch, ne? Von ein paar Jahren, also wo dann in den Charts rumgemalt wird. Wie funktioniert das? Hast du schon mal erfolgreich in Charts rumgemalt und Outperformance erzielt?
Ja, das ist tatsächlich, kann sich sehr lohnen, also kann ich nur empfehlen. Ich glaube, was du machen musst, Step 1, du malst Bilder in Chart. Step 2, du zahlst 3.000 €, dass du so einen Messevortrag halten darfst. Mhm. Step 3 ist, du bietest dein Coaching oder dein Abo für 100 € im Monat an und dann ist das sehr profitabel.
Okay.
Ja. Also funktioniert.
Ja. Ich wurde tatsächlich mehrfach auf der Messe angesprochen, ob sich sowas lohnt, also solche Coachings. Ich meine, Marktgeflüsterhörer, die wissen ja, da haben wir uns ja schon mehrfach drüber ausgetauscht, aber ich finde, hier auf der Messe ist das eigentlich immer so eine gute Gelegenheit, dann nochmal so dediziert drauf zu zeigen. Und ja, von daher kann ich nur allen empfehlen, schaut euch mal so ein bisschen um, was da so für spannende Dinge vermittelt werden, ja.
Und generell vielleicht jetzt, wenn ich auch mal ernsthaft sein darf, das bin ich ja normalerweise nie, immer mit im Hinterkopf dabei rumgehen und sich fragen, wenn das so die geheime Strategie ist, wenn das so profitabel ist, wenn das so leicht ist, warum sitzen die Leute dann auf Messen und halten Vorträge darüber und liegen nicht irgendwo am Strand auf den Bahamas, handeln ihre 10 Minuten am Tag und trinken die ganze Zeit einen Cocktail? Das würde ich machen, wenn ich einen Euro-Jackpot geknackt habe, aber leider hat irgend so ein Depp aus NRW mir die 60 Millionen weggenommen.
Ja, gibt es ja nächste Woche wieder die Chance, sehr wahrscheinlich, ne?
Aber keine 60 Millionen, mit 10 Millionen fange ich ja gar nicht erst an, das reicht ja nicht.
Übrigens hat der heutige Podcast auch eine kleine Downside, nämlich heute sind die Märkte zu. Das heißt, du wirst einfach nicht spontan im Podcast anfangen zu schreien, weil irgendwelche Arbeitslosenzahlen veröffentlicht worden sind oder sowas. Kommst du damit klar oder möchtest du, dass wir dir noch nebenbei einen Krypto-Ticker aufmachen?
Naja, ich habe auf jeden Fall die aktuellen Inflationszahlen hier, das BIP habe ich da, die Unternehmensergebnisse habe ich hier auf meinem Zettel und diese seriöseste Asset mit allen möglichen Use Cases, Bitcoin, hat ja heute auch offen.
Ja, stimmt, genau. Ja. Hast du ein bisschen was vorbereitet zu Bitcoin?
Ja, tatsächlich. Ich muss mich entschuldigen.
Echt?
Hat keinen Use Case, genau. Aber das wissen wir ja.
Ja.
Nee, ich muss mich entschuldigen für eine Fake News, die ich im letzten Podcast, der heute am Samstag live gegangen ist.
Morgen um 5 für die Leute, die mit der Bahn angefreist sind. Und,
genau. Hat jemand schon gehört heute? Sehr schön. Das sind tatsächlich Hände
sehr
hoch.
Gut, sehr gut.
Verrückte Menschen.
Ja.
Nee, freut mich natürlich ganz toll. Ich habe dort gesagt, das Buy-Bitcoin-Schild sei für $140,000 versteigert worden. Das ist eine Lüge gewesen. Es war damals bei 140.000 anscheinend. Es wurde für über $1 Million versteigert.
Ehrlich?
Ja.
Krass. Wer hat es gekauft? Weißt du das?
Nee, das habe ich gestern immer gelesen. Ich habe bloß die Millionen gelesen, habe die aufgeschrieben, schnell und dachte, fuck, wieder Fake News.
Schon wieder ein Fehler, aber die Korrektur, das Thema Richtigstellung ist ja hier sowieso im Podcast eine eigene Rubrik, ja.
Die Wochenhighlights.
Womit möchtest du einsteigen? Wir haben verschiedene Themen aufbereitet. Berliner Wohnungspolitik. Inflation, Private Equity versus Hedge Fund, du darfst dich komplett austoben.
Ich würde gerne mit was anderem einsteigen, Thomas.
Okay, gerne.
Ich möchte dir, lieber Thomas, gratulieren.
Schon wieder?
Ja, ich möchte dir erneut gratulieren, dass wir die ersten Leute hier gerade aus dem Publikum vertrieben haben, sogar aus der ersten Reihe.
Sehr gut.
Aber ich möchte dem Thomas gratulieren, denn mir war gar nicht bewusst, mit was für einem vermögenden Menschen ich hier da sitze. Wie selbstlos Thomas trotz seines unfassbaren Reichtums sich jede Woche mit mir zusammensetzt. Ich habe nämlich einen Beitrag auf Instagram gefunden von einem anderen Influencer, der das Vermögen von Finfluencern geschätzt hat, basierend auf persönlichen Recherchen. Mhm. Mehr da werden nicht verraten. Thomas Kehl wird dort aufgeführt als der Gründer von Finanzfluss mit einem Nettovermögen von 17 Millionen Euro. Gratulation, Thomas.
Danke, danke. Okay. Ja, ist sehr cringe, dafür Applaus zu kriegen, aber okay, schön. Irgendwie komisch. Ja, danke schön. Also wir haben gestern um Mitternacht noch zusammengesessen per WhatsApp und uns das Skript überlegt und hast mir das rübergeschoben und und dann haben wir versucht nachzuvollziehen, wie man auf diese Zahl kommt und haben es tatsächlich nicht geschafft.
Ja, wir sind halt immer auf 50 oder mehr gekommen. Wie kann er nur auf 17 kommen?
Genau, man vergisst häufig, dass ich Satoshi Nakamoto bin und deswegen ist die Zahl ein bisschen niedrig. Ja.
Und wenn Jamie Dimon recht hast, tauchst du ja in ein paar Jahren wieder auf und löscht alle
Bitcoin. Machst du den Bitcoin platt, ja genau. Versuche ich das ja vorzubereiten, ja okay. Gut, aber solche Schätzungen sind natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und ja.
Aber wäre schön. Die Steuerbehörden sollten dies nie lesen, oder?
Ja, stimmt, ja. Rufen wir mal Christian an. Gut,
Christian Röhl meinst du? Der ist, glaube ich, nach uns hier auf der Messe.
Er hat gestern Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch.
Ach, wirklich?
Ja.
Ich habe es auf Instagram gesehen.
Du hast nicht gesungen für ihn?
Nee, ich habe es auf Instagram erst gesehen, leider. Da hat ein Kuchen sogar bekommen von der
Messe. Genau, ja. Und ich habe gesungen.
Wirklich?
Ja.
Und ich habe es verpasst.
Genau. Scheiße. So ist das. So, womit machen wir weiter heute? Wir wollen ja ein bisschen ins Marktzeug, sonst gibt es ja Ärger. Wir wollen natürlich, wenn die Folge live geht, ergänzen wir nochmal Marktzeug, was in der letzten Woche passiert ist. Aber in der letzten Zeit ist ja auch ein bisschen was passiert. Wir hatten Earnings, aber das interessiert uns eigentlich immer so am Rande.
Sollen wir mal mit dem Rohstoffübernahmekampf anfangen?
Gerne.
Weil hier ist ja auch, glaube ich, irgendwie die deutsche Rohstoffnacht, wenn ich mich nicht täusche, heute Abend noch oder so.
Okay. Welche Art der Rohstoffe werden dort konsumiert?
Ich hoffe natürlich, alles, was sich irgendwie an Pflanzen wachsen lässt und was nicht unbedingt legal in Deutschland ist, so wie es sich für Finanzleute gehört.
Dass an Terminbörsen gehandelt wird.
Es gibt eine potenzielle Übernahmeschlacht in der Rohstoffwelt, nämlich der Rohstoffkonzern BHP möchte gerne Anglo American übernehmen oder hat zumindest eine Übernahmeofferte, um mal hier auch edle Begriffe zu nutzen und nicht nur immer Scheiße zu sagen, weil wir gerade die nächsten zwei Leute in der ersten Reihe verloren haben, eine Übernahmeofferte abgegeben, die allerdings abgelehnt wurde mit dem Kommentar, es würde das Unternehmen Anglo American significantly undervaluen. Mhm. Das Spannende ist, also so ein bisschen, was so der Hintergrund ist, warum die wahrscheinlich das übernehmen wollen. Es geht um den einen Rohstoff, den jeder jetzt braucht und haben will. Weißt du, von welchem Rohstoff ich spreche? Gehebelter Orangensaftkonzentrat. Oder alternativ Kupfer. Mhm. Kupfer, was jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern wieder über 10.000 geschossen ist, ist ein Rohstoff, der für zwei wichtige Dinge auf der Welt benutzt wird. Mhm. Auf der einen Seite, außer natürlich Spekulation, auf der einen Seite brauchen wir den wohl für die Energiewende und auf der anderen Seite brauchen wir den anscheinend auch für die ganzen Datenzentren, die jetzt die ganzen Chatbots betreiben, die anscheinend die Welt signifikant verändern werden. Mhm. Und mit dieser Übernahme würde wohl das Unternehmen zu einem der größten oder einem der zwei größten, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht sogar der größte, ich habe die Zahl vergessen, ich war gestern Abend ziemlich müde, Kupferproduzenten der Welt werden. Ich glaube, sie würden 10% des gesamten Kupfers dann kontrollieren. Das Witzige ist aber, Anglo American hat auch Assets in Südafrika. Und anscheinend möchte man diese Assets in Südafrika, die möchte man nicht haben, politisch vielleicht zu instabil, keine Ahnung. Es geht vor allem um Eisenerz und Platin und wohl auch um ein paar Diamanten, was, glaube ich, nicht so ganz ESG-konform immer ist.
Was im Rohstoffbereich vor allem eine große Herausforderung ist. Ich habe da mal ein paar Transaktionen damals in der Bank mitbekommen.
Diamanten?
Nein, in der Bank mitbekommen. Und das Problem ist üblicherweise die Eigentümerstruktur, die komplett undurchsichtig ist. Und dann hast du immer irgendwelche Warlords mit am Kapital. Und da möchte keiner eine Transaktion mit dir machen, deswegen ist es üblich, dass du eigentlich bei Rohstofftransaktionen häufig gewisse Geschäftsbereiche ausschließt, um das den entsprechenden Aktionären, die du nicht mit dabei haben möchtest, zu überlassen, um dann eine Transaktion geschmeidiger zu machen. Das ist Aber jetzt nicht auf diesen speziellen Deal bezogen, sehr wahrscheinlich. Man weiß nicht. Sowas wird natürlich auch nicht öffentlich verbreitet. Ja.
Würde ich gar nicht sagen, dass es nicht an einen Deal bezogen ist, weil es hat sich, glaube ich, dann gleich ein Minister aus der südafrikanischen Regierung geäußert, dass Südafrika sei da das Herz von Anglo-American und wer das nicht haben will, der kann den ganzen Konzern nicht bekommen. Das Lustige ist aber, wie gesagt, also dieses Angebot wurde scheinbar, es ist schon ein paar Tage her, dass es in die, unter der Hand sozusagen wohl ausgesprochen worden ist, wurde abgelehnt. Significantly undervalued die Company. Und jetzt ist was passiert, nämlich der Schrecken eines jeden CEOs hat sich entschlossen, sich in diese Firma einzukaufen. Einer meiner persönlichen Helden, der liebe Paul Singer von Elliott, hat einen 2,5% Stake in BHP disclosed, den er wohl über Derivate aufgebaut hat, und eine ganz kleine Short-Position in Anglo-American. Und die Vermutung ist, Paul Singer ist ja bekannt dafür, dass er unter anderem den argentinischen Staat in die Insolvenz getrieben hat. Und ganz andere.
Du bist auch dort investiert, oder? Also bitte? Hedgefondsmanager gleich, Holger ist investiert, oder?
Tatsächlich habe ich bei Paul Singer keine Allokation. Ich bin aber an einer Sache dran, die mir eine Allokation in Elliott geben würde. Mhm. Ob das am Ende funktioniert, wird sich zeigen. Ich glaube aber, dass es sehr positiv aussieht. Es wäre aber dann eine kleine symbolische eher, dass ich sagen kann, ich sitze jetzt da auch mit am Tisch, wenn wieder mal so ein südamerikanisches Land pleite geht.
Ja.
Okay. Nachvollziehbar.
Bitte?
Nachvollziehbar, oder? Warum kauft er sich da ein? Du kennst dich aber mit solchen Transaktionen aus.
Ja, vor allem, wenn er die eine Seite kauft und die andere shortet, möchte er die eigentlich verhindern, oder?
Nee? Ja, oder er möchte den Preis hochtreiben, oder? Mhm. Das Unternehmen, wo er reingegangen ist.
Warte mal, wer ist denn der Käufer?
Er ist den Käufer short und das Unternehmen, so, das gekauft werden soll, long.
Ja, okay. Genau. Okay, ich hatte es andersrum verstanden. Ja, genau, also Preis hochtreiben, aber mit 2,5% Stake, hat er da genug Mitspracherecht?
Allein vermutlich nicht, aber Herr Singer ist ja dafür bekannt, dass er viele offene Briefe schreibt und dann andere Shareholder um sich versammeln kann. Ja. Gibt sicherlich auch jetzt, würde ich mal unterstellen, auch viele kleinere Anleger, ohne dass ich das blöd meine, die jetzt explizit reingehen und sagen, wenn der Singer dabei ist, dann wird da noch was Großes kommen, dann gehe ich da auch mit rein.
Ja. Um vielleicht jetzt haben wir extra der Security hier gesagt, dass sie auf keinen Fall jemanden reinlassen sollen von der BaFin. Und wir befinden uns jetzt hier auf der Invest, das heißt, wir müssen Anlagetipps geben, also soll man den Trade jetzt folgen oder nicht?
Also ich glaube, ich würde den Trade nicht so einfach dem folgen. Ohne Hebel macht es keinen Spaß. Hebel 1000, BHP Long und...
Der Rachehebel, der bekannte.
Der Rachehebel, Markus sitzt ja auch hier. Wenn er den Rachehebel zündet, dann bleibt nichts auf dem Trockenen, nee, nichts aufeinander stehen, irgendwie so.
Irgend sowas in der Richtung, ja. Okay, also das war die Story schon?
Das war die Story bisher.
Okay, sehr gut. Möchtest du uns ein kleines Update geben? Holger hat sich ja zu Anfang des Podcasts, wir kommen jetzt so langsam auf Folge 100 zu, hat er sich ja das Ziel gesetzt, dass er mich eines Tages in aktive Fonds reinbekommt. Derzeit bin ich noch nicht in aktiven Fonds investiert. Ich habe aber hat mich mal außerhalb der Podcast-Serie mit diversen Hedgefonds-Ideen konfrontiert. Wie läuft der Masterplan gerade so? Bist du da confident?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich dich dazu, jetzt muss ich aufpassen, weil er will mich natürlich in eine Falle locken. Wenn ich jetzt vor allen sage, ich habe mir was empfohlen, dann macht er das und verklagt er mich danach, wenn es ihm nicht gefällt. Weil ich darf ihm ja nichts empfehlen. Aber vielleicht kann ich dich ja dazu ermutigen, dich mit dieser Asset-Klasse im Rahmen eines Multi-Asset-Portfolios mehr zu beschäftigen.
Ja, okay. Und das läuft, meinst du?
Nein, ich glaube, es läuft nicht, aber okay. Ich ergebe die Hoffnung grundsätzlich nicht auf. Irgendwann kriege ich den Thomas dazu. Ja. Ich habe mal was anderes überlegt für die 100. Folge.
Erzähl.
Das kann ja die Community entscheiden und auch du.
Ja.
Was hältst du davon, wenn wir mal einen Podcast in einem etwas größeren Publikum machen?
Nämlich?
Also vielleicht nicht nur zu zweit, nicht nur zu dritt. Vielleicht zu viert?
Ein fairer Podcast, okay, warum nicht?
Dann fallen wir uns gegenseitig ins Wort die ganze Zeit.
Das war schon, ich habe auch gestern Abend mit Markus geredet und habe gesagt, eigentlich hätten wir es auch zu dritt machen können, aber da Markus und ich uns im Stream grundsätzlich immer ins Wort fallen, die Leute das ganz furchtbar finden, haben wir gesagt, nee, machen wir besser nicht, sonst kommt Holger nicht mehr zu Wort. Aber ich messe schon aktiv den Redeanteil. Also die treuen Fans wissen ja, dass wir anfangs den Redeanteil gemessen haben und ich am Anfang wirklich einen Hörer hatte, obwohl du überzeugt warst, dass es ein Hörer ist. Von daher halte ich mich heute vornehm zurück.
Da können wir noch einen Aufruf starten? Es gab ja zwei Leute, glaube ich, die das dann auch wirklich mit Python genau ausgerechnet haben. Wir könnten mal eine Aktualisierung dieser Zahlen erbitten, um zu sehen, ob sich...
Machen wir im nächsten Podcast. Sehr, sehr gut. Ja, ansonsten hatten wir, da ich ja leider auf dem letzten Live-Podcast ausgefallen sind, hatten wir uns ja eigentlich ein Streitgespräch Hedgefonds versus Private Equity überlegt gehabt und... Ja, das ist ja dann ins Wasser gefallen, weil ich, wie gesagt, verhindert war. Von daher können wir das auch auf heute vertagen, wenn du möchtest.
Möchtest du da ein Streitgespräch mit mir führen?
Warum nicht?
machen wir das.
Wir hatten ja schon häufiger über das Thema Private Equity und Hedgefonds gesprochen. Und gerade eben, als wir auf der Bühne bei Smart Broker waren und auch über das Thema Aktienrente gesprochen haben, kam ein sehr interessanter Einwand, wo gesagt wurde, jetzt gibt es ja diese LTIF-Regulierung, die dir einen leichteren Zugang zu Private Equity ermöglicht, also für Privatinvestoren. Und da hast du gesagt, dass das Schmutz ist. Warum? Für die Altersvorsorge wohlbemerkt.
Ich möchte mich hier natürlich jetzt wieder in eine Aussage reindrücken, die mir gleich mehrere Anzeigen und Abmahnungen verschafft. Wie eigentlich jede Woche. Nein, es gibt diese LTIF-Struktur, die gibt es ja eigentlich schon länger. Das, was jetzt seit, glaube ich, einem Jahr schon.
Wenn ich mich also LTIFs sind ehemals geschlossene Fonds sozusagen, die jetzt irgendwie nochmal regulatorisch neu aufgerollt werden und wo man jetzt nicht mehr, was war das Ursprungseinstiegskapital, mindestens 100.000?
LTIF, European Long Term Investment
Fund.
Ich glaube, so irgendwie heißt es. Ja, ursprünglich, ich weiß es auch nicht mehr, musstest du, glaube ich, irgendwie nachweisen, dass du ein persönliches Vermögen von 100.000 mindestens hast in liquiden Assets und mindestens bereit bist, 10.000 Euro zu investieren. Das war natürlich zu hoch, weil man möchte ja das möglichst allen Privatanlegern ins Depot buchen. Ja. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, so, dass diese Regulatorik komplett weggefallen ist und du quasi ab 1 Euro in diese Strukturen investieren kannst.
Ja. Genau. Und das, also wenn du dir jetzt mal insgesamt die Tendenz anguckst, dann gibt es ja zumindest also über einen längeren Zeitraum weniger Unternehmen, die an der Börse gelistet wurden und mehr Unternehmen, die sogar delistet wurden und der Private Equity Sektor ja insgesamt deutlich größer geworden ist. Das heißt, ab wann würdest du deine Meinung ändern, wenn der Aktienmarkt keine Rolle mehr spielen würde und alles nur noch privates Geld ist, wo du auch als Privatanleger mit investieren könntest?
Das wäre natürlich schrecklich, weil da Hedgefonds immer in liquiden Märkten unterwegs sind, würden dann natürlich Hedgefonds-Strategien gar nicht mehr funktionieren, wenn es niemanden gibt, der entsprechend die andere Seite nimmt.
Ja.
Ich hatte ja schon mal vorgeschlagen, wir machen einen Private Equity Bitcoin Fonds, wo man einfach Bitcoin reinlegen und dann einfach so tun, als würde die ganze Zeit steigen. Das ist ja im Wesentlichen der Main Sales Pitch von vielen Private Equity Fonds. aber generell, was mir halt nicht gefällt, ist, dass so viel Volumen in diesen privaten Märkten mittlerweile sind. Weil generell sagt man ja, man konnte vielleicht in der Vergangenheit eine höhere Rendite erzielen, weil es in gewisser Weise ineffizient war, weil so wenig Marktteilnehmer da unterwegs waren. Klar, man kann nicht einfach rausgehen, privates Unternehmen kaufen. Also privates meine ich eins, das eben nicht börsengehandelt ist und dergleichen. Und dass sich wenige Marktteilnehmer dort um die interessanten Assets streiten und dann für jeden was Tolles übrig bleibt. Aber wenn halt jetzt so viele Marktteilnehmer da unterwegs sind, dann fangen die halt vielleicht irgendwann an, irgendwelche Scheiß-Assets zu kaufen, was wir nicht wollen.
Ja, auf der anderen Seite hast du beim Private Equity halt den Vorteil, dass du hier mitgestalten kannst in der Firma. Ne? Das ist ja so die Idee gewesen, so Value Creation, was du beim Hedgefonds, außer beim Hacked Activist, natürlich nicht hast.
Das ist ja wunderschön, dass du dieses Argument bringst.
Jetzt suchst du mir ein Meme raus.
Nee, aber ich habe tatsächlich gestern eine E-Mail bekommen. Also es ist jetzt nicht vorbereitet gewesen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen.
Von jemand aus dem Private Equity Bereich?
Von jemand anderem, aber aus dem Hedgefonds Bereich. Und ich würde natürlich so eine E-Mail nie vorlesen. Aber dort wird ein FT-Artikel zitiert, der eben offen zugänglich ist für Leute, die ein FT-Login haben oder so eine Browser-Extension, die man ohne Login lesen kann.
Sowas gibt es auch nicht.
Und da gibt es eine tolle Studie. Nämlich hat man sich angeguckt in Global Buyout Funds, also quasi so das klassische Private Equity.
Du nimmst ein Unternehmen, was an der Börse gelistet ist, sammelst die Kohle ein, kaufst das von der Börse runter und pumpst es mit Schulden voll.
Muss es nur börsengelistet sein?
Nö, geht auch privat. Wenn es schon privat ist, also von einem anderen Private Equity Fonds abkaufen.
Oder den Eigentümern, Fiesmann und Co. zum Beispiel.
Genau, das ist mein Lieblingsunternehmen.
Wie die Heizung will, es ist da.
Die Heizung läuft wieder, ja. Für alle, die besorgt. Ich wurde schon ein paar Mal auf der Invest gefragt.
Gratulation.
Meine Fiesmann-Wärmepumpe läuft wieder. Mal gucken, wie lang.
Das war ein kleiner Seitenhieb Short Fiesmann.
Ja, muss immer mit
dazu. Geht natürlich nicht.
Nee. Aber leider nicht Short.
Median Indexed Value Creation Drivers for Global Buyout Funds. Deal Entry Years 2013 bis 2023. Also man hat sich quasi Deals in den letzten 10 Jahren angeguckt und sich versucht auszurechnen, die Firmen, die dort drin sind, über die Fonds-NAVs und so weiter, was quasi der Treiber war, warum die gestiegen sind. Und man ist draufgekommen, 53% der Value Creation war Revenue Growth, also einfach Umsatzwachstum. 47% war Multiple Expansion, also quasi das gleiche Unternehmen.
Billig kaufen, teurer verkaufen.
Ist uns einfach mehr wert. Wir bewerten es einfach um einen höheren Multiple. Da das Unternehmen selbst ist nichts passiert, aber es ist mehr wert. Und 0,1% war Margin Expansion. Also quasi, ich gestalte den Prozess der Produktion effizienter, reduziere Kosten etc. Also könnte man doch blöd sagen, Private Equity Fonds, die haben tatsächlich einen Nutzen für die Unternehmen, nämlich 0,1% des gesamten Wertzuwachses kam durch das Management zustande.
Fairerweise muss man dazu aber sagen, dass eine Private Equity Bewertung ja nie auf Margen basiert ist, sondern auf Cashflow-Basis. Deswegen nutzt du diesen Leverage-Effekt und ein Umsatzwachstum von, oder was meintest du, über 50% kommt aus der Revenue Expansion.
53% ist Umsatzwachstum, genau.
Ja, das ist ja auch nicht schlecht.
Ja, aber die Frage ist halt, kommt der Umsatzwachstum zustande, weil das Management so toll ist? Oder kommt es zustande, weil, keine Ahnung, eine Unternehmensberatung bei irgendeiner Pizza gesagt hat, hey, unter die Salami braucht man eigentlich keinen Käse machen, deswegen ist die Pizza günstiger in der Produktion.
Aber das steigert ja nicht deinen Umsatz.
Nee, aber meine Marge. Und das Beispiel ist nicht erfunden. Das gibt es tatsächlich.
Echt? Dass du keinen Käse unter die Salami legst?
Dass man, glaube ich, unter die Salami müsste man aufpassen.
Reden wir von Domino's? Weil die waren ja auch mehrfach Private Equity.
Ich möchte dazu nichts weiter sagen. Okay. Aber guck mal unter Pizzen, die ihr fertig kaufen könnt oder als Gefrierding kaufen könnt, ob unter der Wurst Käse ist. Und meistens findet sich dort keiner. Weil das ist ja ineffizient, den sieht man ja nicht.
Ja, das macht Sinn, dafür Unternehmensberater einzustellen, definitiv. Sehr gut, sehr gut. Cool, sollen wir mal zum Marktzeugs kommen langsam? Es gibt zwar nicht so viel, Markt. Entschuldigung, oder habe ich... Das Problem ist, wir haben voneinander abweichende Skripte. Wir haben parallel gearbeitet, um ein bisschen unser Skript aufzumachen. Ich habe weiter in unser Doc geschrieben. Holger sagt mir die ganze Zeit, wir können auch da und da drüber sprechen, aber es passiert nichts im Doc. Und dann hat er so oldschool auf Papier rumgeschrieben. Das ist genau wie die Predictions. Auf die Predictions kann ich Holger auch nie wieder festnageln, weil die stehen in unserem Dokument auch nicht drin, was mittlerweile 250 Seiten hat. Von daher, ja, wir müssen extra dann später nochmal einen Praktikanten einstellen, der die Folge nochmal hört und die Predictions zusammenschreibt.
Haben wir das nicht bei letztes Jahr sogar gemacht?
Ja, deswegen sage ich ja, das ist die Strategie.
Und irgendwann bringen wir noch ein Buch raus, oder?
Genau, also wenn ihr irgendwann jemanden findet, der Lust hat, aus 250 Seiten Skript ein Buch zu schreiben, wir sind da. Oder verkaufen es einfach so. Es gibt ja auch Leute, die verkaufen Notizbücher mit deinem Gesicht drauf und das funktioniert auch.
Ja, da gibt es eine lustige Ergänzung zu der Story.
Amazon ja, hat das sehr Buch gut. Gesperrt. Darf ich es aber kurz zusammenfassen? Der liebe Holger hat ein Buch geschrieben, hat es auf Amazon gestellt. Auf Amazon wird es verkauft. Drei, vier Tage später kommt ein Fake-Buch raus, was genau denselben Namen, denselben Titel trägt, in leicht abgewandelter Form und ein reines Notizbuch ist. Daraufhin hat Holger unten drunter geschrieben, dieses Buch ist ein Scam. Das weiß ich, weil ich bin der Autor vom Original. Und jetzt? Eine weitere Story?
Amazon hat mich verwarnt. Die von meinem Account durchgeführten Bewertungen entsprechen nicht den Community Guidelines. Und es droht, mein Account gesperrt zu werden.
Von daher, es könnte schon sein, dass sich das Notizbuch vielleicht besser verkauft als dein Buch. Ja?
Ich möchte es nicht ausgeschlossen wissen, aber das Notizbuch ist zumindest die gute Nachricht, es ist verschwunden. Also Amazon hat es wohl anscheinend doch gelöscht, aber danach haben sie mich
auch gemacht. Heute Mittag hast du ja eine Signaturstunde an Just Trade Stand, glaube ich. Und mit Markus wollten wir uns eigentlich das Notizbuch besorgen und das offiziell von dir signieren lassen. Wir haben es tatsächlich auf Amazon aber auch nicht mehr gefunden. Das war die schlechte Nachricht, sonst hätte ich mich über dein Gesicht gefreut. Ja.
Aber man darf es ja vielleicht sagen, dass jemand aus der Community eine Idee hatte, ist mit meinem Buch rumgelaufen und hat signieren lassen von lauter berühmten Leuten.
Nämlich Gerd Kommer.
Gerd Kommer hat unterschrieben, du hast unterschrieben, Markus hat unterschrieben und das war's.
Und du auch?
Ich habe gesagt, lauter berühmten Leuten.
Ja, okay. Ich habe unter deinem Namen geschrieben, doof.
Das habe ich auch gesehen.
Gut, was hast du noch auf deinem Zettel von den abweichenden Skripten?
Was habe ich noch auf meinem Zettel? Ganz viele Sachen, Thomas. Es ist unglaublich, was am Markt los war. Es ist wirklich mega. Das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, hier auch im Publikum. Die Woche war geil. Das war, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, gestern Abend bin ich wirklich so völlig fertig ins Bett getorkelt, habe mich dann 4 Stunden lang von meinen Kindern aufwecken lassen, alle 10 Minuten. Das ist übrigens eine Folterstrategie. Ja. Die Woche war die beste für Aktien dieses Jahr.
Echt?
Mit Aktien meine ich natürlich den US-Markt. Also
ja klar, der Markt halt.
Ne? Die letzte Woche war, glaube ich, die schlechteste Woche seit irgendwas im Jahr 22. Und diese Woche war die beste für Aktien das ganze Jahr über. Obwohl wir so schreckliche Sachen hatten. Hier, das Bruttoinlandsprodukt in den USA für das erste Quartal. 2,5% ist erwartet worden, 1,6 war es. Die Kerninflation gemessen am PCI für das erste Quartal, ja, 2,0, da sind wir hergekommen vom vierten Quartal letztes Jahr. 3,4 ist erwartet worden, 3,7 waren es. Weniger Wachstum, mehr Inflation, nennt sich?
Moon.
Also ja, das auch. Aber Stagflation, auch das wollte ich eigentlich raus. Der Markt fand es erstmal so richtig scheiße. War dann teilweise, glaube ich, fast 2% im Minus intraday, hat sich aber gegen Ende des Tages wieder sehr, sehr entspannt, weil die Leute scheinbar verstanden haben, ab nächste Woche starten ja endlich wieder die Aktienrückkäufe. Und am Abend hat uns Alphabet und Winzig Weich dann sowieso gerettet, indem sie beide mega Zahlen vorgelegt haben.
Und? Die Deutsche Bank.
Achso, ja, die Deutsche Bank, war die auch mal
gut? Deutsche Bank war 10% im Plus. Bestes Ergebnis, ich glaube, seit 2013 oder sowas. Und meine Frage war, kommt Ackermann jetzt zurück? Du bist ja großer Ackermann-Fan und hast ja auch ein Selfie mit ihm gemacht. Von daher kommt er endlich wieder. Also jetzt, wo der Laden wieder läuft.
Ich glaube, er wartet noch, bis die 25% Eigenkapitalrendite wieder erreicht sind.
Und akzeptiert wird in der Bevölkerung, ja.
Wir können alle Support ausdrücken. Kommt hier irgendjemand aus dem wunderschönen Düsseldorf? Es ist jemand aus Düsseldorf da. Eine einzige Person. Wunderbar.
Das ist der LTIF-Fragensteller.
Ja, genau. Und warst du auch derjenige, der in NRW, Düsseldorf ist, glaube ich, NRW, die 60 Millionen Euro Jackpot geknackt hat? Ja, würde ich auch jetzt sagen an deiner Stelle. Im wunderschönen Düsseldorf stand damals Josef Ackermann vor Gericht. Mhm. Das Gerichtsgebäude haben sie, jetzt habe ich durch Zufall entdeckt, in ein Luxushotel konvertiert. Das heißt, wir können jetzt alle dort übernachten, wo Ackermann damals, ich weiß nicht, ob es das war, wo es freigesprochen worden ist, Victory-Zeichen. Mhm. Ich finde, das können wir alle unseren Support für die Schweizer ausdrücken.
Weißt du übrigens, wo das herkommt, das Plus der Deutschen Bank? Aus dem Investmentbanking. Nein. Das aus dem Investmentbanking. Es gibt wieder Fixed Income Aktivitäten und Dealmaking, die Zahlen von der Deutschen Bank, genau. Das heißt, es werden wieder Anleihen rausgegeben und Deals gemacht.
Aber wollte die Bank nicht irgendwann mal seriös werden und mehr auf Privatkundengeschäft gehen, weniger Investmentbanking?
Tja. Weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Wir können ja nochmal auf eine Hauptversammlung gehen.
Aber genau, ja, sorry. Alphabet, Thomas. Mhm. Weißt du's?
Ich kann das Alphabet, ja.
Sag auf, ich... Nee, lieber nicht. Sonst baut er einen Fehler ein und ich spotte ihn nicht. Ich weiß ja, ob das französische Alphabet anders geht als das richtige Alphabet.
Ja.
Alphabet wird etwas machen.
Ja, was denn?
Eine Dividende.
Eine Dividende. Eine Dividende gibt es jetzt bei Alphabet, ja.
Bei Alphabet gibt es jetzt eine Dividende. Ist mega geil, oder? Und additional 70 Milliarden Stock-Buybacks, zusätzlich zu dem normalen auch noch on top drauf. Da wird wirklich Cash an die Aktionäre zurückgebracht.
Ja, und die Dividende finde ich großartig. Jetzt können die ganzen Dividendenfüchse direkt Alphabet kaufen und ohne schlechtes Gewissen. Ja.
Wird das automatisch im Co-Pilot dann hinterlegt?
Bestimmt, ja. Also die Dividende? Definitiv, ja. Wird drin sein.
Es haben ganz viele Zeugen live gehört.
Du sprichst immer einen wunden Punkt an.
Nee, jetzt fehlt eigentlich nur noch, wenn ich jetzt überlege, wenn man sich die großen Megacaps anschaut, ja. Die Magnificent Seven, aha, dann wer zahlt alles eine Dividende? Exxon zahlt eine Dividende, ist ja seit letzten Freitag kurz mal Mac 7 gewesen.
Ja, yeah. Magnificent Seven? Zählt da Exxon rein?
War mal von der Market Cap höher als Tesla letzten Freitag, mittlerweile nicht mehr bei Tesla, ja, trotz der scheiß Zahlen. Elon Musk hat ja AI gesagt und günstige Autos. Und er hat gesagt, Tesla soll ja, haben wir im Podcast heute Morgen ja auch schon gesagt, Tesla soll wie eine AI-Company gevalued werden, ja, nicht wie ein Automobil.
Das wieder zum Thema Multiple Expansion.
Multiple Expansion.
Wo wir eben drüber gesprochen haben, über Private Equity, wie mache ich das? Also vorher werde ich 5-mal mein EBITDA bewertet, danach 8-mal, ich muss einfach den Sektor wechseln. Ne? Und AI, genau, hat einfach einen viel höheren Multiple und dann mache ich einfach aus einer Autobude, mache ich eine AI-Bude und schönere Leverage-Hebel.
Vielleicht kommt auch so die 17 Millionen deines Nettovermögens zustande, weil ich einfach deine Beteiligungen und Firmen auf ein Multiple von 100 Value oder so.
Ja.
Wer weiß.
Ja. Nee, also Private-Equity-Beteiligung.
Genau. Jetzt Microsoft zahlt, Alphabet zahlt, der Zuckerberg zahlt.
Apple zahlt.
Amazon kommt noch mit den Zahlen. Vielleicht kündigen sie auch eine Dividende an, wer weiß.
Aber Jeff Bezos hat immer gesagt, er findet das kacke.
Ich glaube auch Alphabet, hat nicht Alphabet mal gesagt, sie werden nie eine Dividende zahlen, oder was Meta? Ich glaube, eins von den beiden Unternehmen hat mal gesagt, sie werden niemals eine Dividende zahlen. So wie die Arschlöcher von Microsoft gesagt haben, Windows 11 wird das allerletzte Windows sein, es wird nie wieder ein neues Windows geben. Da haben wir auch gedacht, ja, Penner.
Aber du hast doch Mac, von daher.
Ich bin ja gewechselt, richtig.
Ja, und wer fehlt jetzt in der Dividende?
Amazon fehlt noch.
Ach so, ja, genau.
Oh gut, Tesla, aber Tesla ist ja kein Mark 7 mehr. Und Nvidia zahlt, Nvidia zahlt eine Dividende, glaube ich. Eine ganz kleine, oder ja?
Schnaps.
Finanzielle Freiheit mit Nvidia, das reichen die 17 Millionen wahrscheinlich noch nicht aus, ja, für das passives Einkommen generierst.
Ja. Sehr gut. Und du hast Meta vergessen. Also du hast mir irgendwann nachts einen fallenden Chart von Meta geschickt. Das hat mich hellauf begeistert, dass ich direkt eingeschlafen bin. Was ist da passiert?
Das war richtig geil. Also Meta war nach Aftermarket 17% down. Das sind über 200 Milliarden Marktkapitalisierung. Mhm.
Wie viel Saarlands?
Ich habe ehrlich gesagt mit Saarländern will ich mich nicht mehr auseinandersetzen.
Okay, gut.
Aber zwei deutsche Telekoms. Bei der Gelegenheit nochmal Danke an die Deutsche Telekom, dass sie hier die Blogger-Lounge gesponsert hat.
Davon haben wir nichts gesehen, von dem Sponsoring.
Von der Telekom?
Oder wurdest du gesponsert von der Telekom?
Ne, ich habe nichts davon gesehen, aber auf dem Blogger-Lounge ist so ein Logo drauf.
Ja. Gut.
Telekom wird die
also
neue.
Also zwei Telekoms sind weg durch Meta.
Ja, zwei Telekoms sind weg, obwohl Top- und Bottomline Beat, aber leicht höheren CapEx verkündet und Revenue Guidance unter den Erwartungen. Das reicht natürlich aus, dass so ein Stonks 17% crasht, 200 Milliarden Marktkapitalisierung ausradiert.
Ja. Und jetzt müssen wir darüber diskutieren, was sind CapEx bei Meta? CapEx ist ja normalerweise Capital Expenditure. In deinen Vorlesungen würdest du das ja wahrscheinlich immer in Verbindung mit PPE bringen, Property, Plant and Equipment, oder wie man es anders nennt. Und also was sind die Produktionsfassungen?
Du stellst mir Sachen, ich habe keine Ahnung von dem Zeug.
Ah, echt? Ich dachte, du hast Finance-Vorlesungen.
Ja, ich habe keine Ahnung von dem Zeug, aber erzähl weiter.
Ah, okay, gut.
Studenten von mir sind übrigens auch hier, glaube ich. Im
Ehrlich? Wo? Ah, sehr gut, da hinten.
Oh je, viel zu viel. Streichen Sie alles, was ich gerade gesagt habe. Ist alles klausurrelevant. Bitte.
Schleimer, oder? Dass Sie am Wochenende Ihren Professor besuchen, das geht ja gar nicht. Genau, also was sind die Ausgaben was sind die Kapitalausgaben von einem Meta?
Ja, was sind sie?
Ja, die haben ja keine Produktions.
Aber der Zuckerberg baut doch was.
Das Metaversum.
Ja, das Metaversum.
Ist ja zurück mit dem Metaversum.
Ich weiß nicht, ob er jemals weg war, aber ich glaube schon, dass, in dem Bereich fallen die CapEx-Ausgaben rein.
Okay.
Oder alles mit AI und dergleichen.
Aber irgendwann hat er sich ja mal davon verabschiedet und dann ging Meta to the Moon. Und alle haben gesagt, die Aktie ist großartig. Und
beim ersten Quartal.
Das war im ersten Quartal. Ja. Ich dachte, das wäre letztes Jahr schon gewesen.
Weil
letztes Jahr ist ja Meta super gut gelaufen, oder?
Du hast völlig recht. Die Zahlen waren die im ersten Quartal dieses Jahres kamen, für das letzte Jahr natürlich, für das letzte Quartal. Da, wo sie auch die Dividende angekündigt haben und der Stonk richtig hoch ist, das haben wir jetzt dann entsprechend die Gegenbewegung gemacht. Ah. Also schauen wir mal, ob Alphabet nächstes Quartal dann wieder crasht.
Ja, okay, gut. Damit sind wir durch die Earnings, oder? Kommen noch irgendwelche spannenden Earnings?
Ja, Exxon-Earning könnte man jetzt auch noch machen, aber da haben wir keine Notizen gemacht, weil Exxon...
Dann halten wir einfach fest, irgendwas ging hoch und irgendwas anderes ging runter, sehr wahrscheinlich.
Das ist ziemlich sicher richtig. Runterging ist Intel, glaube ich, ist runtergegangen. Und ganz interessant, Snap, genau. Kennst du Snap, die Firma?
Kenne ich, ja.
Bist du auf Snapchat?
Nein.
Ist, glaube ich,
du
niemand.
Auf Snapchat?
Nein, ich habe...
Ist hier irgendjemand auf Snapchat? Also bei uns sind nur die Entwickler auf Snapchat, interessanterweise. So ein Tech-Ding. Okay, da hinten meldet sich immer ganz vorsichtig. Ich dachte, das wäre eine Dating-App mittlerweile.
Nee, das ist LinkedIn, glaube ich, geworden.
Ach so, verwechselt.
Snap ist nach den Earnings ausnahmsweise mal nicht gecrashed. Also ich glaube, das fällt eigentlich nach Earnings immer 30%. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal war es sogar ab. Mhm. Ganz komisch.
Ja, das ist ein guter Use Case, dass eine Aktie, die 50% gefallen ist, auch nochmal 50% fallen kann und auch noch ein drittes und viertes und fünftes Mal. Das vergisst man halt häufig. Ne?
Oh, und also die Aktionäre wissen das aber.
Die Aktionäre wissen das auch. Die sehen das halt in ihrem Portfolio, ja. Naja, aber da häufig, also wenn man so ein bisschen Chartgemale und so weiter sieht, auch sicherlich nicht weit von hier, ist also, die Aktie ist so und so viel runter. Das ist jetzt ein Turnaround-Case. Und das, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn Turnaround-Cases gepitcht werden. Aber egal.
Da gibt es auch so einen schönen Spruch, da wird der kurzfristige Trader plötzlich zum Long-Term-Investor.
Ja, genau, ja. Nee, es ist ja, guck mal, es ist wie beim Private Equity. Du kannst halt einfach nicht hingucken und dann fällt der Kurs auch nicht.
Ja, du hast ja vorgeschlagen vorhin, also Thomas hat die Lösung gehabt für alle, die mit ETF-Sparplänen hadern. Ja. Broker-App installieren, Sparplan einrichten, Broker-App deinstallieren.
Ja, das fand ich von Smartbroker großartig.
Wir müssen übrigens noch abmahnen.
Wen?
Flattex.
Warum?
Wenn man hier reingeht, so ein riesen Flattex-Ding. Ja. Da steht drauf, wir bedanken uns für Ihr Investment.
Ja.
Und das ist eigentlich mein Markenkern, alles mit dem Sch auszusprechen.
Da ist aber ein Typo drin, weil das ist SCHT. Und normalerweise ist ja SCHD, Investment.
Ah, haben Sie das weggelassen? Ja. Okay, gut. Dann, das haben Sie auch nicht beabsichtigt gemacht.
Genau.
Hier, da musst dich du noch auskennen. Einen Börsengang haben wir diese Woche gehabt. Zweitgrößter Börsengang in Europa dieses Jahr.
Ja. Muss ich mir noch im Detail anschauen, will ich mich jetzt noch nicht zu äußern.
CVC.
CVC ist an die Börse
CVC gegangen. CVC ist an die Börse gegangen.
Das ist ein Private Equity Fonds, oder?
Ah, nee, Manager.
Sorry. Ja, Manager, Entschuldigung.
Die wollten eigentlich.
Aber warum in Europa? Ist das ein europäischer Fonds, CVC?
Ja, in Großbritannien sitzen die.
Okay, ich dachte, es wären Amis, aber okay.
Die sind.
Aber ist das nicht genau das, was du willst? Also, dass Private Equity jetzt einen Spot-Kurs hat. Ist das nicht genau das, was du möchtest?
Ja, aber das ist ja nur der Manager. Mhm. Also da muss man immer aufpassen, dass quasi die Private Equity Fonds, die entwickeln sich ja anders als der Manager. Grundsätzlich ist Management in Private Equity eigentlich super Business. Die Leute sind 10 Jahre locked up bei dir. Du kannst die ganze Zeit fies kassieren und kannst so scheiße sein, wie du willst. Die kommen dann raus.
Mhm. Ja eben, deswegen sage ich das.
Scheißdreck.
Ist ja ein gutes Investment, oder?
Eigentlich ein gutes, ja, man muss halt bloß aufpassen.
Das ist ja wie den Goldgräbern die Schaufeln verkaufen.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, man muss aufpassen. Ich weiß es bei CVC jetzt nicht, aber manchmal sind diese, wenn die Managementgesellschaft an die Börse geht, haben die das dann oft so strukturiert, dass die nur die Management-Fee bekommen und dann den ganzen Carry, der noch bei den alten Partnern irgendwie bleibt. Also,
die kassieren die ab.
Genau, da muss man sich, glaube ich, das ein bisschen genauer angucken. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich finde es bloß toll, dass sie in die Börse gegangen sind. Natürlich in Amsterdam, wo man immer an die Börse geht, wenn man irgendwie Regulatorik-Scheiße findet. Also hier in Tübingen ja auch, CureVac. CureVac ist ja auch in Amsterdam an die Börse gegangen. Ganz tolle Firma. Nee, also meine ich im Ernst, bevor mich die anzeigen.
Ein gutes Investment des Staates.
Da hat die Bundesregierung super investiert. 300 Milliarden haben wir da reingemacht, dann ist es, 300 Millionen, dann ist es über 1,6 Milliarden unser Anteil gestiegen. Mhm. Und dann haben wir aber gesagt, das ist ein strategisches Investment, da verkauft man nicht. Und mit einem strategischen Investment wartet man einfach, bis es möglichst viel runtergegangen ist und dann verkauft man. Ich weiß nicht, ob wir jetzt verkauft haben oder nicht, aber...
Ja. Könnten wir jetzt machen und in die Aktienrente buttern.
Das ist ein guter Punkt. Könnte man dann in die Aktienrente buttern. Und ich finde es ganz toll, ich habe gemerkt, es gibt auch Leute hier im Publikum, die mit kleinen Kindern hier sind. Finde ich super, weil meine Kinder immer einschlafen, wenn ich erzähle. Deswegen.
Das funktioniert hier scheinbar nicht.
Nee, bleiben Sie ruhig da, also mich stört das nicht.
Er ist es gewohnt.
Ich bin es gewohnt.
Das entspannt ihn.
Aber ich kann es verstehen, wenn bei mir, wie gesagt, meine Kinder mögen das auch.
Sehr gut. Wir müssen noch Markus loben, bevor uns hier die Zeit ausläuft.
Markus loben?
Ja, für sein großartiges Investment.
Markus hat ein Investment getätigt.
Ja, er ist doch als er nach Berlin gezogen ist, hat er ein paar Mal im Podcast gesagt, so hörst du zu. Normalerweise werfst du mir immer vor, dass
spannend.
Ich nicht zuhöre. Spannend, genau. Dass er nach Berlin gekommen ist und Vonovia-Aktien gekauft hat und gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich in der Vonovia-Wohnung wohnen werde. Und wenn es dann dort zur Mietpreissteigerung kommt, wirkt sich das positiv auf meine Dividende aus. Das ist smart,
finde ich. Ist ein Hedge quasi auch.
Ist ein Hedge, ja. Einfach die Aktie kaufen zum Hedgen. Und ja, Vonovia hat einen guten Deal gemacht mit der Stadt Berlin. Die Stadt Berlin hat 700 Millionen ausgegeben für neue Wohnungen. Das heißt, es wurde sehr wahrscheinlich ein neuer Wohnraum geschaffen. Ach nee, Quatsch, die haben einfach nur ein Portfolio abgekauft von Vonovia. Um genau zu sein, 4.500 Wohnungen. Es wurde also kein neuer Wohnraum geschaffen, aber Vonovia hat sehr wahrscheinlich ziemlich viele Wohnungen, die sie loswerden wollen. Wir haben es uns ja mal auf der Webseite angeschaut. Ursprünglich, wenn man auf die Webseite von Vonovia gekommen ist, hat man erstmal so Mietwohnungen suchen können und dann irgendwie gab es so einen versteckten Button Verkauf. Und es gab mal so eine Phase, wo wirklich als erstes hast du so die Verkaufspage gekriegt. Mhm. Also wo du erst, wo hier kauf unsere Immobilien in Berlin ab. Aufgrund des großen Markups, ne, haben wir auch ein paar Mal im Podcast schon drüber gesprochen, also das Immobilienportfolio an sich wird von der Vonovia und Experten oder wer auch immer das macht, deutlich höher bewertet.
Von der Vonovia bezahlten Experten, muss man dazu sagen.
Genau. Die Marktkapitalisierung von der Vonovia ist unter dem inneren Wert, in Anführungszeichen. Jetzt kann man den inneren Wert in Frage stellen oder den Kapitalmarkt, eins von beiden, das muss dann jeder überlegen. Und genau, in Berlin gab es ja diese Tendenz, dass mehr Wohnungen oder die politische Forderung, dass mehr Wohnungen zurück in den Besitz des Berliner Senats kommen sollen, also nicht zurück in den Besitz der von Berlin. Und ja, Christian Röhl hat es auch schön ketzerisch gepostet und hat gesagt, 700 Millionen ausgegeben und keinen neuen Quadratmeter Wohnfläche geschafft. Von daher herzlichen Glückwunsch, Markus, an dieser Stelle an die für deine Investition.
Da applaudiert jetzt irgendwie keiner. Aber es ist natürlich...
Ja, Immobilien.
Danke. Weißt du, was grausam ist? Eigentlich, ich habe die Transaktion nicht angeguckt, aber ich gehe davon aus, dass es so gelaufen ist. Wir reden einfach darüber. Wahrscheinlich hat die Stadt Berlin das Ganze zum Buchwert abgekauft. Oder
155.000, ich habe es ausgerechnet, pro Wohnung im Schnitt. Was schon relativ günstig, also ich habe dann auf der Webseite der Vonovia geguckt, wo wir bei 2.500 Euro pro Quadratmeter sind im Schnitt, was für Berlin ziemlich günstig ist. Und dann habe ich mir mal die ganzen Wohnungen angeschaut und da steht immer Renditeobjekt bereits vermietet. Und das sind dann sehr wahrscheinlich Wohnungen, wo du halt Mietverträge noch über die nächsten 10 Jahre hast. Zu deutlich niedrigen.
Keine Indexmiete, fester Mietvertrag.
Genau.
Das wäre es natürlich. Aber also ich befürchte, dass der Staat da wieder richtig dumm war. Wahrscheinlich wäre es wesentlich intelligenter gewesen, für das Geld einfach Vonovia-Aktien zu kaufen, warten, bis die Zinsen gesenkt werden. Das werden sie jetzt wahrscheinlich im Juni. Die EZB steht ja da unter massivem Druck. Die Italiener haben ja sogar gesagt, der italienische Notenbankchef diese Woche, die Zinssenkungen müssen jetzt aber langsam wirklich schnell kommen. Weil sonst drohen sie ganz auf Null zu fallen wieder, weil man da ganz schnell später senken muss, wenn man jetzt nicht langsam anfängt. Ja. Und dann steigt
das wollen die Italiener natürlich nicht, dass die Zinsen auf Null fallen.
Die Italiener haben kein Interesse dran an tiefen Zinsen, aber auch der Lindner nicht, also das, da überhaupt kein Interesse dran. Mhm. Ja, also wie gesagt, die Aktie kaufen wäre irgendwie intelligenter gewesen vermutlich.
Ja.
Aber stattdessen kauft man der Vonovia die Dinger zu Buchwert wahrscheinlich, aber wo sie viel weniger wert sind.
Ja. Müssen wir mal nachvollziehen, diese Transaktion. Wie gesagt, ich habe es leider nur im RBB lesen können und noch kein
geöffnet. Du kannst doch die Sarah fragen, nachdem du von ihr geehrt worden bist. Ich meine, sie regiert jetzt dann in Berlin mit mehr. Meinst aber du?
Ja, mache ich mal. Ich sag mal, ja. Gut. Ich wollte noch einmal sagen, ich habe es aber vergessen.
Ich habe auch noch ganz viel, wenn du...
Genau, also du hast das Inflationsthema angesprochen. Gehen wir mal wieder auf die Inflation nochmal zu sprechen. Das finde ich wichtig, denn...
Wer es dir glaubt, das finde ich wichtig.
Da wissen wir ja, wo in Zukunft dann der Kapitalmarkt hingehen wird. Ich vertraue dem Markt ja jetzt mittlerweile nicht mehr. Wir haben ja Anfang des Jahres darüber gesprochen, eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit wurde vom Markt eingepreist, dass bis zum März die Zinsen gesenkt werden. Wir sind jetzt im April.
Wo Zinssenkung?
Wo Zinssenkung, sage ich nur. Wo Stocks und Kryptowährung to the moon?
Wir haben ja 7 Zinssenkungen teilweise eingepreist gehabt Anfang des Jahres. Jetzt preisen wir gerade noch ein bisschen mehr als eine ein. Ich habe geguckt, im Moment sind wir im September mit leicht über 50% Wahrscheinlichkeit. Mhm. Vielleicht kommt auch gar keine mehr. Die ersten nehmen ja schon das Wort Zinserhöhung im Mund. Aber das ist nur in den USA so. Weil ich glaube, die kommt vielleicht noch vorher. Fed-Chef Joe Biden hat ja durchaus Interesse, dass vor der Wahl noch die Zinsen runtergehen. Beziehungsweise sein potenzieller Counterpart bei der Wahl möchte wohl irgendwie auch an der Unabhängigkeit der Notenbank schrauben. Man darf die Frage stellen, ob sie überhaupt jemals unabhängig war. Aber die EZB wird vermutlich senken im Juni. Mhm. Das scheint Frau Wächter schon relativ gut vorbereitet zu haben.
Mhm. Okay.
Aber den Markt interessiert es ja nicht. Das ist ja das Schöne. Gestern erst einen Chart von Nordea gesehen. Anfang des Jahres Markt hoch, langfristige Zinsen runter oder seit letztem Oktober eigentlich. Und jetzt Markt weiter hoch und langfristige Zinsen hoch. Also irgendwie steigt der Markt einfach immer. Ja. Und ich glaube, Michael Hartnett oder Michael Festetz, wie ich ihn nenne, von der Bank of America, hat diese Woche in seinem Research gefragt, warum soll man überhaupt short sein? Warum soll man überhaupt Cash haben? Also einfach nur Aktien steigt eh immer. What could possibly go wrong, oder?
Gut. Da sind wir ja nicht auf der richtigen Bühne, um das so das zu propagieren.
Genau, die BaFin ist ja nicht dabei. Haben wir extra gesagt, bitte. Niemand von der BaFin heute hier.
Sehr gut. Was haben wir sonst noch zum Inflationsthema? Ich habe gelesen, dass tatsächlich die Inflation in den USA erschreckend hoch auf 2,7% ist. Du hast eben was anderes gesagt.
Ja.
Das ist immer das Schöne, man kann immer die verschiedensten Metriken nehmen, die gerade passen.
Es sind die gleichen Zahlen, beides ist PCE-Inflation, das, was die Fed am liebsten mag, aber das ist einmal im Quartal immer verwirrend, weil da kommt quasi die Inflationszahl zusammen mit dem BIP für das Quartal und meistens einen Tag später kommt dann die Inflationszahl für den letzten Monat. Also das, was ich gesagt habe, war für Januar, Februar, März. Und gestern kam dann nur noch mal März extra sozusagen. Die waren dann vorher, waren die so ein Teil mit drin. Und jetzt kamen sie extra und das waren die auf im März.
Und die liegt drüber und das ist so ein bisschen worrying, oder?
Genau, die ist Kerninflation ist bei 2,6 erwartet worden, sie kam dann glaube ich bei 2,8 und die Headline auch 2,6 erwartet worden, kam bei 2,7. Aber das Schlimmste ist, das ist ja immer der Jahresvergleich. Der Jahresvergleich hat, im Wesentlichen sind es auch Basiseffekte. Wenn man sich nur über die letzten 3 Monate anguckt, was die Kerninflation in den USA macht, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dann analysiert sich schon bei 4,4%, Tendenz eher nach oben. Also es scheint zu sein, dass das Ding so langsam wieder hochtickt. Wäre scheiße.
Ja, wäre scheiße, ne? Zumal deswegen reden wir auch wieder über Zinssteigerungen, scheinbar. Und warum die EZB nicht? Gab es da eine Äußerung zu?
Also das Problem ist tatsächlich in Europa auch vorhanden, aber da ist es nicht so ganz extrem. Da hat man, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, war es im Januar so eine schöne Deflation gehabt, die auch dieses 3-Monats-Maß noch nach unten zieht. Aber auch dort scheint es zumindest so ein bisschen hochzuticken. Das wird aber vermutlich Frau Lagarde egal sein und sie wird die Zinsen im Juni trotzdem senken. Ehrenwort versprochen.
Vertraust du drauf? Du bist ja großer Lagarde-Fan.
Ich bin ein ganz großer
Lagarde. Wie breit bekannt ist im
ja, Akkus, also verurteilte Straftäter haben immer einen speziellen Platz in meinem Herzen. Als Banker muss man das einfach so sehen. Das würde ich auch nicht so ernst nehmen alles. Nee, was ich noch habe, ist geil. Hier, japanischer Yen implodiert komplett. Da hat die Notenbank am Freitag gegen den implodierenden Yen, der massiv an Wert verliert,
gesagt. Da würdest du mal eine YOLO-Wette drauf platzieren, oder?
Ja, für einen stärkeren Yen. Gut, dass ich nicht mehr gehalten habe, weil deswegen wäre jetzt wahrscheinlich ins Negative quasi gerutscht. Obwohl das eigentlich nicht möglich ist. Nee, der Yen steht jetzt sogar bei 157,874. Das war einfach die Zahl, die ich bei Google Finance gestern noch schnell abgeschrieben habe. Und wenn man mal überlegt.
Dollar.
Nee. Ein Dollar ist so viel Yen wert.
Ja.
So ist
es. Umgerechnet.
Ich habe mal zum Spaß ausgerechnet, die letzten 5 Jahre. Was so ein Japaner an US-Dollar-Kaufkraft verloren hat. Ein Drittel. Und das meiste war eigentlich über die letzten 3 Jahre.
Und das ist auch so ein bisschen so dein Hauptgegenargument eigentlich, zu sagen, wir müssen die komplette Altersvorsorge in Aktien stecken, ne?
Ja, ich sag bloß immer, wenn man sagt, man nur Aktien zu haben, dann muss man sich halt irgendwie Japan 1990 anschauen. Da lief es halt irgendwie nicht so toll. Mhm. Aber das war so ein, also dieses Argument, man kann, glaube ich, auf 10 Jahre kein Geld verlieren, gilt halt für alle großen Länder auf der Welt, bis auf Japan. Mhm. Und das ist halt immer so die.
Die auch noch sehr patriotisch immer investiert haben, ne? Also jetzt nicht so weltweit diversifiziert, sondern in Japan gehört es zum guten Patriotismus dazu, dass man auch japanische Aktien und japanische Staatsanleihen kauft, ne?
Xenophobisch wurde mir gestern erklärt, sei der richtige Begriff für Japan. Okay. Ich weiß gar nicht, was sich genau das von anderen Begriffen in die Richtung unterscheidet, aber nee, also das Problem ist, glaube ich, warum man über Japan, du bist jetzt bei den japanischen Zinsen auch, warum man bei Japan über keine Staatspleite spricht, obwohl der Schuldenstand enorm ist, weil halt die Schulden hauptsächlich domestik gehalten werden, also von anderen Japanern und von der Notenbank, die, glaube ich, 40% noch was von den gesamten Staatsschulden schon hat.
Also im Endeffekt ist das die Idee hinter des Money Printings, ne? Wenn du deine eigene Währung hast, kannst du einfach die so stark inflationieren, wie du möchtest und ja.
Jetzt würden ja Leute aus der Magic Monetary Theory, Modern Monetary Theory sagen, ich möchte es gar nicht despektierlich behandeln, aber ich finde den Begriff einfach lustig. Die würden ja sagen, dass das the way to go ist. Mhm. In Japan sieht man halt gerade irgendwie, ist nicht so geil, wobei das natürlich auch dran liegt, weil wenn jede Zentralbank auf der Welt Zinsen erhöht und du die einzige Zentralbank bist, die weiter Geld druckt, Anleihen kauft und Zinsen eigentlich im Negativen hat, wobei sie jetzt ja auf Null gerutscht sind seit der vorletzten Zinssitzung, dann kackt halt deine Währung ab. Zimbabwe hat eine neue Währung, wusstest du das?
Bitcoin?
Ja, fast. Zimbabwe hat eine neue Währung, die ist mit ausländischer Währung, hauptsächlich wahrscheinlich US-Dollar und Gold hinterlegt. Mhm. Aber nicht im 1:1-Verhältnis.
Okay. Spannend.
Müssen wir eigentlich jetzt den Podcast stellen.
Genau, wir haben noch eine Kategorie, eventuell, die wir immer hinterlassen haben, ist das Thema Karrieretipps gewesen.
Wir kriegen Ärger. Aber der Richie hat gesagt, wir dürfen bis halb machen, glaube ich.
Ach so, der Albert. Na gut, wir haben eigentlich der Security gesagt, alle Leute raushalten, aber okay. Mauerstraße, könnt ihr mal gerade die Tür verriegeln? Na, Spaß.
Eine Frage, 2 Antworten.
Okay, gut, dann kommen wir langsam zum Ende. Hätten wir noch eine Frage mit aufgenommen? Sollen wir eine Frage mit aufnehmen?
Eine Frage, dürfen wir eine Frage des Publikums
als
machen.
Als kleiner Beweis dafür, dass wir wirklich live waren. LTIFs, du darfst. Ruf ganz laut und ich wiederhole einfach die Frage.
Ja, hi.
Hi.
Okay, ja, guter Punkt. Ich wiederhole mal nochmal ganz schnell die Frage. Also, wir haben beide einen sicheren Job, Holger und ich. Er als Beamter, ich als Unternehmer ohne Sozialversicherung.
Aber mit 17 Millionen am Konto.
Und genau, wie wir gelernt haben, sag nochmal das Wort. Unsere Risikotragfähigkeit, unsere emotionale Risikotragfähigkeit kennenzulernen, genau. Holger, wie hast du das gelernt? Weil das stimmt, also man kennt dich ja eigentlich so als Ehrenemittent, Derivatezocker, was gibt es noch? Naja, so eher so aus der spekulativen Ecke, aber eigentlich bist du ja so ein richtig Konservativer. Du magst ja so Hedgefonds, like Bernie Madoff Gedenkchart, so von links das unten.
Madoff-Chart, bester Chart.
Na, von links unten nach rechts oben, so ganz,
Ich antworte ganz kurz. Dollar-Yen. Ich habe einfach so viel Geld in Dollar-Yen schon früher verzockt mit Optionsscheinen. Meine Risikoschmerzgrenze ist mittlerweile unendlich.
Ja. Genau, aber eigentlich relativ konservativ bist du unterwegs, ne? Also auch ja, also normalerweise ist Hedgefonds immer so große Spekulation, aber du bist ja in Hedgefonds unterwegs, die Risikoreduktion machen.
Ja.
Bis um 30 haben wir, oder?
Nee, ich glaube, die schmeißen uns jetzt raus.
Bis Viertel nach, okay, gut, dann geben wir jetzt Gas. Genau, und bei mir ist es halt einfach. Ich habe mit Optionsscheinen gezockt während dem Studium habe irgendwie keinen Spaß dran gefunden. Bin dann, die Bank durfte nicht in Aktien investieren und bin dann weiter diversifiziert. Habe weiter diversifiziert investiert und geguckt, dass ich immer ein bisschen Geld aus der Firma rausnehme, dass man auch privat, deswegen gibt es ein GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dass man das voneinander trennt.
Und wegen Optionszocks hast du den Derivatepreis bekommen diese Woche.
Genau, das habe ich aber heute erst gesagt. Danke, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid und dass wir einen Live-Podcast machen konnten und wir überlegen, ob wir eine Live-Podcast-Tour durch Deutschland machen. Mal sehen. Dankeschön. Danke.
Ja, einen wunderschönen guten Tag jetzt auch nochmal von meiner Seite. Für euch mag das jetzt ein wenig plötzlich kommen. Gerade standen sie noch voller Motivation auf der Bühne. Und plötzlich sitzt der Graf hier in seiner Kammer eine Woche später, ist ganz, ganz allein. Das zeigt die Wertschätzung auch, die andere Leute mir gegenüberbringen. Ist ganz allein und darf euch noch den aktuellen Marktzeug vermitteln. Denn ursprünglich sind wir ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wir dann eine Stunde aufnehmen können. Dem war dann tatsächlich nicht so. Aber es passt eigentlich ganz gut, weil wir ja am Samstag aufgenommen haben, hätten wir die Folge nicht rechtzeitig hochladen können. Deswegen gab es letzten Samstag dann doch noch spontan eine normale Folge zur normalen Zeit. Die Live-Folge von der Invest aus Stuttgart kommt jetzt diesen Samstag, wir haben es jetzt allerdings erst Freitagnachmittag, also nicht wundern, wenn die Arbeitsmarktdaten, die in einer guten Stunde rauskommen, leider noch nicht mit dabei sind. Aber über die restlichen Events kann ich euch ganz kurz noch ein paar Worte vermitteln. Und das war eben auch die Idee, wenn wir jetzt diese 15 Minuten oder was zur normalen Zeit weniger haben, dann können wir eben noch ein bisschen Marktzeug hier sozusagen fast in Ruhe machen. Wobei es ein bisschen traurig ist, dass es niemanden gibt, der uns ein spannend entgegenwirft. Also, wenn man jetzt überlegt, was fehlt an Marktzeug noch? Wir haben letzten Samstag auf der Invest gesprochen, dementsprechend die ganze vergangene Woche ist da noch nicht gecovert. Und die hatte es ein wenig in sich, was den Newsflow betrifft, wenngleich am Ende die Marktreaktion vermutlich weitaus weniger dramatisch war, als wir das vielleicht initial uns mal vorgestellt haben. Jetzt schreibt mir tatsächlich hier gerade jemand, der sonst an dem Podcast beteiligt ist. So, also Marktzeug. Lasst uns das kurz zusammen durchgehen. Wir haben die Earnings von dieser Cloud-Firma, die so einen Legacy-Buchhandel noch mit dran hat, der eigentlich aber an der Profitabilität eher quasi wie so ein Stein nach unten zieht. Amazon hat Zahlen geliefert, um das ganz kurz im Wesentlichen zu covern. Die Zahlen waren besser als erwartet. Wir hatten sowohl einen Top- als auch einen Bottomline-Beat, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist bei diesen Megacaps. Ihr wisst ja, die Investor-Relations-Abteilungen, die guiden ja gezielt die Analysten der Banken nach unten oder weisen sie auf Fehler hin. Ich hatte letztes Mal die Gelegenheit, mit jemandem aus Investor-Relations selber zu sprechen. Da habe ich ihn auf diese Pre-Closing-Calls angesprochen, dass eben die Bankanalysten gezielt vorher fast schon Insider-Informationen bekommen. Und er hatte das dann positiver formuliert und gesagt, ja, nein, wir weisen die Bankanalysten lediglich darauf hin, wenn die einen Fehler in ihren Excel-Tabellen zum Beispiel haben. Kann man jetzt interpretieren, wie man möchte, aber was der Fall ist, Bankanalysten werden gezielt nach unten geguidet und deswegen schlagen immer so viele Unternehmen dann auch die Schätzungen, 70-80%. Also Top- und Bottom-Line-Beat. Will heißen, sowohl der Gewinn pro Aktie als auch der Umsatz war über den Erwartungen, aber viel wichtiger für Amazon vermutlich, viel wichtiger war, was AWS macht, Amazon Web Services, also quasi das, was nicht der Legacy-Buchhandel ist, das ist nämlich im Prinzip der Profit-Treiber und hier waren die Net Sales ohne FX-Effekte plus 17% im Vergleich zur Vorperiode und haben damit die Erwartungen, die waren knapp unter 15% deutlichst geschlagen. Das ist vermutlich das, was der Markt auch am meisten gefeiert hat. Die Aktie war relativ volatil für so einen Megacap. Andererseits in der heutigen Zeit ist es ja normal, dass so eine Aktie so random 10% hin und her springt, egal wie viel Marktkapitalisierung die hat. Die war aftermarket relativ volatil, aber sagen wir mal im Wesentlichen dann so leicht ab, aber im Wesentlichen zumindest nach den Earnings eher unchanged, wenngleich der breite Markt auch den Herrn Bezos die letzten Tage ein bisschen hochgezogen hat. Was war das eher Unschöne? Das eher Unschöne bei Amazon war, jetzt könnte man sagen, ja, die Zahlen geschlagen, warum sind nicht 30% im Plus, wie man es ja gewohnt ist. Das eher Unschöne war, dass die Revenue Guidance, also quasi was die an Umsatz sozusagen für die kommenden Quartale erwarten, da haben sie irgendwie
Waren sie leicht unter den Erwartungen, ohne die Zahlen jetzt vorzulesen. Ich könnte auch die Zahlen vorlesen, aber ich glaube, das macht jetzt relativ wenig Sinn. Also Revenue Guidance leicht unter den Erwartungen und dementsprechend Aktie anscheinend nicht Moon. Die zweiten Top-Earnings, die wir gehabt haben, waren die, die diese komischen Smartphones herstellen, die nicht mal eine Tastatur haben, dementsprechend eigentlich ein ganz schlechtes Ding sind, um E-Mails zu schreiben. Also auf keinen Fall ein Business-Phone. Und dann kosten die auch nur so viel, also wirklich lächerlich. Falls euch der Gag nicht sagt, guckt euch bitte unbedingt mal das Video an von Steve Ballmer von Microsoft, wo er das allererste iPhone kommentiert. Gibt es auf YouTube kostenlos zu sehen, wie eigentlich alles auf YouTube. Also mega, mega witzig. Naja, also Apple kann man wahrscheinlich zusammenfassen. Klar, Top- und Bottom-Line-Beat, wie immer halt. Aber das Interessante ist, dass die Zahlen, die Umsatzrückgänge, insbesondere zum Beispiel in China, nicht so dramatisch waren, wie man erwartet hat. Wir haben nur einen Umsatzrückgang in China von knapp über 8%. Der Markt hat aber noch einen Tick mehr erwartet und das war schon ein Grund, das Ganze zu feiern. Und dann vermutlich am allerwichtigsten, die Stock-Buybacks sind nochmal entsprechend nach oben geboostet worden. Ja, die Dividende auch, aber keiner interessiert sich für die Dividende. Die Buybacks sind wichtig. Es sollen jetzt zusätzlich 110 Milliarden an Gegenwert von Aktien zurückgekauft werden. Dementsprechend Apple direkt mal 6% im Plus after market, was für so ein Megacap immer noch eine schöne Zahl ist. Gleichzeitig gab es ein paar eher enttäuschende Dinge. Da möchte ich vor allem auf Starbucks hinweisen. Anscheinend wundert mich ein bisschen, weil ich höre ja immer auf Social Media, Kaffee wird immer getrunken. Anscheinend trinken die Leute jetzt keinen Kaffee mehr, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall auf 5-Tages-Basis nach den Earnings 14% im Minus. Und das gute AMD, ihr wisst ja, AI treibt alles. Das gute AMD hat es auch auf die letzten 5 Tage, der Freitag ist nicht inklusive, 5% nach unten geprügelt. So viel zum Thema Earnings. Was gab es sonst noch? Wir hatten auch Makro-News. Es war Fed-Zinsentscheid. Wenngleich natürlich viele Zeitungen getitelt haben, ja, gab gar keine Entscheidung und Zinsen bleiben hoch. Das ist aber nicht das Interessante. Das Interessante ist, es war tatsächlich eher dovischer, taubenhafter, more money printing. Denn was die Fed macht, sie reduziert im Moment ihre Bilanz. Ganz kurz die Zahlen nochmal, habe ich extra aufgeschrieben, damit man das nochmal ein bisschen Verständnis hat. 4.100 Milliarden war die Größe der Fed-Bilanz vor Corona. Nach Corona war sie dann 8.900 Milliarden, also so 5.000 Milliarden quasi irgendwie in Deutschland mal spontan gedruckt. Also mehr als verdoppelt. Und die Bilanzsumme hat man jetzt, indem man die Staatsanleihen, die man gekauft hat, zum Teil hat auslaufen lassen. Also ein größerer Teil wird reinvestiert, ein anderer Teil, den lässt man auslaufen. Gut, größerer Teil ist falsch, hängt immer davon ab, wie viel ausläuft. Aber man hat dieses sogenannte Tapering, also Schwachsinn. Quantitative Tightening, das andere T, so gebaut, dass man 60 Milliarden an Staatsanleihen pro Monat hat auslaufen lassen. So hat man die Bilanz von 8.900 Milliarden auf 7.300 Milliarden reduziert. Damit ist sie immer noch deutlich höher, fast 80% höher als vorher. Und jetzt sagt man, jetzt reicht es langsam. Von den bisher 60 Milliarden, die man pro Monat hat auslaufen lassen, möchte man, was auch nicht ganz richtig ist, eigentlich ein Reinvestitionscap, aber bleiben wir mal dabei, so kann man sich es besser vorstellen, möchte man jetzt nur noch 25 Milliarden auslaufen lassen. Der Markt hat damit gerechnet, dass man 30 noch auslaufen lässt, jetzt wären es nur noch 25. Das bedeutet, mehr von dem Geld, das die US-Regierung sozusagen zurückzahlt, auf Basis auf diese Anleihen, wird wieder neu Anleihen reinvestiert. Das nimmt ein bisschen den Druck raus und der Grund ist, die Fed sagt immer so schön, ja, die Bilanz, die hat nichts mit Geldpolitik zu tun, das soll keine Zinssenkung sein, wenngleich sowas auch wie Zinssenkungen wirken kann. Der Grund ist zweierlei, auf der einen Seite muss sich die US-Regierung dieses Jahr sehr stark refinanzieren. Sie zahlt im Moment schon 1.000 Milliarden Zinsen pro Jahr. Wenn sich Zinsen nicht verändern würden, würde sie in einem Jahr 1.700 Milliarden zahlen. Also die Zinslast würde sich um 70% erhöhen, was dann schon ein immer größerer, relevanter Anteil vom jährlichen Haushalt ist. Durch die Tatsache, dass die Fed jetzt mehr wieder reinvestiert, also mehr Staatsanleihen kauft, tritt sie als größerer Käufer wieder von diesen Staatsanleihen auf, wenngleich sie auch netto keine Zukäufe noch macht und nimmt so ein bisschen den Druck auf die Yields. Die sind auch ganz gut down, von 4,7% auf 5-Tages-Basis bei jetzt 4,59%. Das hört sich wenig an, für Zinsen ist es aber relativ viel. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen haben wir uns da angeguckt. Und zu guter Letzt, das Allerspannendste, ich hätte fast wieder einen YOLO-Trade machen sollen, ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht, denn die sind jetzt mittlerweile alle verrückt. Der japanische Yen hat weiter massiv an Wert verloren, ist auf 158 Yen pro Dollar hochgeschossen. Also es gibt mehr Yen für einen Dollar, ist der Yen noch weniger wert. Und das hat dann die Notenbank dazu bewegt, tatsächlich auch am Währungsmarkt erneut zu intervenieren. Man hat noch keine, ich habe es zumindest nicht gesehen, keine Schätzung, wie viele Milliarden sie dieses Mal wieder verbrannt haben. Sie haben es zumindest geschafft, ihn von 158 auf 153 runterzuprügeln, was dann ungefähr das Level ist, das wir vor zwei Wochen ungefähr hatten. Dementsprechend könnte man argumentieren, die hätten viel früher intervenieren müssen, viel früher vielleicht Zinsen erhöhen, dann hätten sie sich diese Milliarden, die sie da jetzt wahrscheinlich wieder verbrannt haben, sparen können. Aber es war auf jeden Fall actiongeladen, so zwei große Währungen, Dollar, Yen, dass die so volatile hin und her springen innerhalb eines Tages, kennt man normalerweise nicht. Das war es mit den wichtigen Marktinformationen. Ich habe versucht, ob ich einen Spannend in der Umgebung hören kann, habe aber keins gehört und bin deswegen traurig. Lasst mich noch eine letzte Sache ankündigen für die Leute, die aus der Umgebung Stuttgart kommen. Am 13. Mai, das ist quasi einen Tag nach Muttertag, ein Montag, dort werden wir im wunderschönen Nürtingen in der Stadthalle jemanden zu Gast haben, denn der großartige Thomas von und zu Finanzfluss wird das wunderschöne Nürtingen besuchen. Wir werden dort in der Stadthalle eine Live-Folge Marktgeflüster aufnehmen, nachdem es auf der Invest so gut funktioniert hat, bis auf die Zeit. Diesmal haben wir kein Zeitproblem und können uns so lange unterhalten, wie wir möchten. Wenn ihr Lust habt, da vorbeizukommen, das Ganze ist im Rahmen des 75-jährigen Bestehens meiner Hochschule. Wenn ihr Lust habt, da vorbeizukommen, das Ganze nennt sich Tag der Finanzen der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Der Eintritt ist kostenlos. Es passen, glaube ich, in diese Halle 500 oder 600 Leute rein. Dementsprechend müsste schnell kommen. Nee, Spaß. Aber wir wollte mit ihr sagen, ich glaube, wir haben genug Platz. Also wer aus der Umgebung Stuttgart kommt, Lust hat, Montag, 13. Mai ab 16 Uhr geht die Party los. Jetzt verbleibt mir nur, nachdem ich wieder immer noch kein Spannend höre, zu sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und nächste Woche sehen wir uns dann höchstwahrscheinlich wieder zu einer regulären Folge, dann in voller Originalbesetzung. Bis bald.